Trommeln im Elfenbeinturm von und mit Klaus-Jürgen Schmidt. Wie war das in der DDR? Teil 1. Die Schmidts wohnen schon lange nicht mehr hier. In diesem Winter 1986-87 erinnert Mitteleuropa an Bilder aus dem tiefsten Sibirien. Wie der Stahl gehärtet wurde. Ostrowskis Epos über den kollektiven Bau einer Eisenbahnlinie durch die froststarre Taiga. Ich habe eine verschwommene Erinnerung an diesen Entwicklungs- und Erziehungsroman aus den 30ern. In den 50ern Pflichtlektüre in der Karl-Liebknecht-Schule zu Bernsdorf. Hängen geblieben ist der Eindruck von tödlicher Kälte, wie sie jetzt in unser Auto kriecht durch alle Ritzen und trotz auf Höchstleistung laufender Heizung die Innenseiten der Scheibe mit Frosträndern beschlägt. Es geht schon seit geraumer Zeit bergauf, zwischen meterhohen Schneewänden, vorbei an vereinzelten Ferienhäusern und kleinen Pensionen, die unter Panzern von Eis verborgen bleiben, ausgewuchert zu Eiszapfenpalästen. In engen Kurven sind Lastkraftwagen mit schwerer Fracht liegen geblieben, schwarzer Gummi hat sich in schartigen Eismulden abgerieben. Wir ziehen mit 75 PS und Vorderradantrieb vorbei und schaffen es dennoch nicht vor Einbruch der Dunkelheit. Die Hinweisschilder sind zugeweht. Wir schlittern in eine hohle Gasse aus Schnee und Eis, kärglich beleuchtet durch Bogenlampen hinter Vorhängen von treibenden Flocken. Zinnwald, Staatsgrenze der DDR, Übergang von der CSSR. Ein Mann und eine Frau mit westdeutschen Reisepässen, die als Wohnort Harare, Simbabwe ausweisen, begehren Einlass. Für den Transit gibt es eine Laufnummer. Die DDR-Botschaft in Harare hatte bestätigt, für die Unterbrechung der Durchreise sei ein Visum nicht erforderlich. Aber nun ergibt sich ein anderes Problem. Die Laufnummer soll auch das Herkunftsland der Transitreisenden vermerken. Doch die Buchhaltung des DDR-Außenministeriums erweist sich als unzuverlässig. Der abgegriffene Katalog, der die Länder der Welt durchnummeriert, registriert unter Z Fehlanzeige. Ich rege an, unter S nachzuschlagen. Das Bonner Auswärtige Amt schreibe das afrikanische Land mit S wie Simbabwe und denke an deutsch-deutsche Gemeinsamkeiten. Auch nicht, sagt die Dame von Intourist. Und da steigt in mir ein Verdacht auf. Vielleicht versuchen Sie es mal unter R wie Rhodesien, schlage ich vor. Nun ja, da haben's ja. Erleichterung. Sächsische Bürokratie kann ihren Lauf nehmen, nummernmäßig. Wir schlittern bergab Richtung Elbe, durch heimelig erleuchtete Kurorte. Hinter Schneewehen am Wegesrand lockt die Wärme eines Cafés. Doch halten ist unmöglich. Die Einfahrt ist blockiert durch Schneemassen. Es wäre Zeit, den Tank aufzufüllen. Am Ortsausgang Licht in einer Tankstelle. Die Zufahrt blockiert durch Schneemassen. Will hier keiner ein Geschäft machen? Zwei Scheinwerferstrahlen drängen uns an den Wegrand. Ein Militär-LKW donnert vorbei. Die Rücklichter sind bald vom Schneetreiben verschluckt. Vorsichtig nehmen wir die Fahrt wieder auf. Nach 2 Kilometern springt eine winkende Gestalt in den angestrahlten Schneewirbel. Dahinter rechts die dunkle Silhouette eines liegengebliebenen PKW. »Können Sie uns wohl den Gefallen tun? Was sind liegen geblieben?« Eiszapfen am Bart. Der Atem gefriert sofort zur Frostwolke. »Was ist denn das Problem?« »Nur die Batterie ist alle. Bin schon 20 Kilometer runtergelaufen und wieder hoch. Wir müssen abgeschleppt werden.« »Aber war das nicht eben die Volksarmee, die vorbeigefahren ist?« »Nur die helfen doch nicht. Täten sie uns wohl den Gefallen?« Nach 20 Kilometern eine Tankstelle ohne Schneeblockade. Eine Hand kommt durchs geöffnete Fenster. »Ist ein Johannisbeerlikör aus der Gegend. Nehmen Sie es als Dankeschön.« Ankunft im Hotel Neva. für die erste Nacht in Dresden zugewiesen am Grenzkontrollpunkt durch Intourist. Haben Sie aus Zinnwald eine Reservierung für uns erhalten? Nee, nicht für Sie, bloß für zwei Leute aus Simbabwe. Ja, das sind wir. Aber Sie sind doch keine Afrikaner. Die Koffer haben wir selber hereingeschleppt. Jetzt geht es um eine Hotelgarage. Ein Batterietod in der Frostnacht soll vermieden werden. Machen nicht mal frei. Der Hinweis auf 170 Westmark für eine Übernachtung hilft schließlich weiter. Der Privatwagen eines Hotelangestellten wird aus der Box der Tiefgarage in die gähnende Leere des Untergeschosses gerollt. Endlich betreten wir unser Zimmer im 7. Stock und gehen rückwärts wieder raus. Wir haben eine Sauna gemietet. Eine Etagenkraft des Hotelkaders klärt uns auf. Die auf voller Pulle laufende Heizung lässt sich leider nicht regulieren. Also strömt die zentral angelieferte Kraftwerkwärme durch weit geöffnete Fenster in die Dresdner Nacht. Die lockt zu erster Erkundung. Nach einigem Suchen finde ich den Bierkeller am Altmarkt, in dem ich mit Muttern auf Ausflug vom Dorf in die Großstadt 1956 Kassler mit Sauerkraut gegessen hatte. Unsere Mäntel werden an der Garderobe gegen 2 Groschen entgegengenommen. Wir steigen die Treppe hinab und finden uns am Ende einer Schlange wieder, die geduldig darauf wartet, dass im Restaurant der eine oder andere Platz geräumt wird. Das kann Stunden dauern. Jedes Mal, wenn ein Ungeduldiger die Schwingtür öffnet, tönt es vollkehlig aus dem warmen Säulensaal. Es zieht! Wir nehmen unsere Mäntel wieder und erklettern nach weiterem Irren durch menschenleere Straßen den ersten Stock eines Etablissements, das vor 30 Jahren erste Adresse sozialistisch-kulinarischer Solidarität war. Ein ungarisches Speiserestaurant. Hier ist es zwar leer, aber der deutsche Kellner schränkt sofort die Wahlfreiheit ein. Auf einem Podium im hinteren Teil, nahe der Küche, möchten wir bitte Platz nehmen. 4 bis 5 Tischbesatzungen beobachten unseren Widerstand, selber brav auf ihren vermutlich ebenso angewiesenen Plätzen. Die ganze Fensterfront ist frei. Wir werden zu Dissidenten und genießen bei Gulasch und Rotwein den Blick auf eine einsam rumpelte Straßenbahn. Lass uns morgen früh durchfahren bis Bremen, sagt meine Frau. Aber ich will mir die Annäherung an meiner Heimat nicht nehmen lassen. Und außerdem haben wir schon 180 Westmark für die nächste Übernachtung in Weimar bei Intourist hingeblättert. Der Zwinger ist am nächsten Morgen unser Ziel. Ich will noch einmal die Sixtinische Madonna sehen, vor der ich atemlos als kleiner Junge stand. Beinahe hätte ich sie verpasst, denn ein kleiner, dicker Sachse erwischt uns im 1. Stock, hat uns fix ausgemacht als Westler und verwickelt uns in ideologieträchtige Diskussionen. Gorbatschow ist sein Thema und sein rotes Tuch. Verblüfft nehme ich zur Kenntnis, dass der Mann erschossen gehört. Ich merke bald, das Weltbild des alten deutschen Kommunisten ist durcheinander geraten. Es geht doch bloß auf unsere Kosten, wettert er. Nach außen mit den Amerikanern schorwinzeln und nach innen feste Truff. Konsequent ist er aus der Partei ausgetreten und bewacht nun die alten Meister in Dresdens Zwingergalerie. Im Eingang des Niva-Hotels steht bei unserer Rückkehr plötzlich auch eine Wache. Das riesige Foyer dahinter ist düster und menschenleer. Wo sind an diesem Tag mitten in der Woche all die Hotelgäste? »Nu, wir machen sauber«, sagt der Wächter und lässt mich ausnahmsweise noch mal rasch aufs Klo. Der gesamte Geschäftsbetrieb ist für 24 Stunden eingestellt. Die Planwirtschaft holt Atem, koste es, was es wolle. 43 Kilometer hinter Dresden radelt ein Bauer am gelben Hinweisschild vorbei. Bernsdorf. Der Name hat sich nicht geändert, obwohl der Ort inzwischen Stadtrechte erhielt. Zuerst kommt der Bahnhof, dann ein Wäldchen, will ich erklären, aber da sind wir schon an ihm vorbei. Und das Wäldchen, noch immer vorhanden, ist auch schon vorüber. Die Welt ist kleiner geworden, seit ich als Junge mit dem Milchtopf in der Hand die Strecke zu bewältigen hatte. Ich bremse, Das Haus meiner Kindheit steht in winterlicher Nachmittagssonne, gealtert, aber in erinnerter Kontur zur Linken. Große Mörtelflächen sind abgefallen. Es ist mit mir älter geworden, denke ich. Mein Blick schweift über die Nachbarschaft. Mein Gott, die Zeit ist stillgestanden. Verfall ja, aber wenn Altern Entwicklung meint, dann haben wir beide, das Haus und ich, sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Als ich aus dem Wagen steige, trete ich in ein altes, vergilbtes Bild. Der Hof, die Tür zu unserem alten Schuppen, steht offen. Dort hinten ist unser Feuerholzplatz, ein Scheitlerhaufen wie damals. Der Garten unverändert. Nein, die Kaninchenstelle von Opa Heiden fehlen, der mir seine Karl-May-Bände lieh und in dessen selbst gebasteltem Radio wir Kinder Westfunk hörten. Illegal. Der Onkel Tobias vom Rias ist da. Opa Heiden hatte mir die erste schmerzliche Erfahrung im Umgang mit Geld vermittelt. Eine geschenkte Banknote mit unzähligen Nullen in der Hand des Sechsjährigen, schon eingeplant für die Anschaffung eines Motorrades, erwies sich als wertloser Inflationsschein. Namensschilder an Briefkästen im Treppenhaus. Ist da noch jemand, den ich kenne? Der Schneider Panizek in der Wohnung über uns. Ich ziehe meine Handschuhe aus, klappe die Ohrenschützer der etwas zu kleinen Fellmütze zurück. Diese Mütze, eine Russenmütze, erst jetzt fällt es mir ein, schenkten mir die Eltern zu einem Weihnachtsfest in diesem Haus. Der Mantel, ihn trug mein Vater hier. Beides wurde zur Ausrüstung des Afrika-Heimkehrers im deutschen Winter, unbedacht, in Bremen zusammengeklaubt, aus Kellerbeständen, weil Winterkleidung nur mehr für Urlaubswochen nötig wird. Es schellt irgendwo hinten in der Wohnung. Ja, bitte? Die ältere Frau, die geöffnet hat, schaut fragend auf die Fremden. Mein Name ist Klaus-Jürgen Schmidt. Die Schmidts wohnen schon lange nicht mehr hier. Aber noch bevor ich die nötige Erläuterung geben kann, schallt es aus einem der hinteren Räume: Der Klausi! Das war's. Nun hatte mich die Vergangenheit ganz eingeholt. Nicht nur als Bild, sondern auch akustisch. Klausi! Wie ein Echo meiner Kindheit hallt es durchs Treppenhaus. Ich kann es kaum kapieren. Als wäre ich nur mal eben von einem längeren Ferienaufenthalt zurückgekommen, damals etwa aus Kühlungsborn an der Ostsee, sitzt der alte Panizek gegenüber vom Kachelofen und fragt mich aus. »Wo lebt ihr jetzt?« »In Simbabwe, lass mal sehen. Das ist doch dieser südliche Teil der ehemaligen Rhodesischen Föderation.« »Wom!« »Wohnt ihr in Salisbury?« »Nein, nein, das heißt doch jetzt Harare.« »Wom!« »Ja, ja, euer Premierminister Robert Mugabe ist bei uns häufig auf dem Bildschirm. Wom!« »Also, aus der Lausitzer Rundschau kann der alte Panizek sein Wissen nicht ausschließlich bezogen haben. Und ich versuche mir vorzustellen, was wohl ein BRD-Rentner mit dem Begriff Simbabwe anzufangen wüsste.« »Ihr mögt ja materiell einen weiten Vorsprung haben«, sagt der alte Panizek, »aber unser Bildungswesen, gerade all das, was die Entwicklungsländer angeht, da sind wir nicht schlecht versorgt.« Unglücklicherweise hapert es in diesem Winter in der Dresdner Straße 62 zu Bernsdorf mit der Wasserversorgung, vor allem im sanitären Bereich. Wie sehr mich das an die Kindheit erinnert. Wie in den 50er Jahren hat das Eis die Wasserrohre in den Außenwänden gepackt. Die Etagenplumpsklos sind zwar durch Wasserspülklosetts ersetzt, aber da die Zuleitungen eingefroren sind und nichts mehr plumpst, wird das Spülwasser in Eimern auf die Etagen geschleppt. Fortschritt, mein Freund, wird bei uns unter anderem an der Zahl von Wasserklosetts gemessen, die seit Gründung der DDR installiert wurden, sagt mir später ein Bekannter mit Zugang zu Planungs- und Statistikdaten. Wir bauen zum Beispiel auch Waschmaschinen nach Plan. Dennoch wirst du kaum eine in den Läden finden. Wie kommt das? Die sozialistische Planerfüllung funktioniert real so. Der Betrieb schafft nur 80% des vorgegebenen Plans. Das ist von Anfang an klar. Die nächsthöhere Ebene, politisch verantwortlich für die Erfüllung des Solls, meldet dennoch 100% Planerfüllung nach Berlin. Auf dem Weg durch die zentralen Büros verwandelt sich das Produktionsergebnis auf wundersame Weise schließlich in eine Übererfüllung des Solls. Sagen wir 120%. Mit Waschmaschinen lassen sich dringend benötigte Devisen erwirtschaften. Die tauchen dann im Versandhandel bei euch im Westen auf. Also wird ganz oben entschieden, 80% in den Export, 40% für den eigenen Markt. Es sind immer diese 40%, von denen wir leben. Draußen sinkt die Sonne. Drüben an den Holzbauwerken zieht eine Diesellok Güterloren vorbei. Im Winter der 50er pflegte der Mann auf der Dampflok nachts langsamer zu fahren, damit wir Kinder hinten auf die Waggons aufspringen und unseren wartenden Freunden Braunkohlebriketts zuwerfen konnten, bis einer vom Schäferhund der Fopowache gebissen wurde. Unsere Bande nannte sich Timur, nach Arkadi Gaidars jungen Roman Timur und sein Trupp. Wir trugen die blauen Halstücher der jungen Pioniere mit Stolz in jener Zeit von gemeinsamem Aufbau. Wir sammelten Altpapier, Lumpen, Eisen, Glas, Knochen und Eicheln in immer neuen Wettbewerben. Der kleine Klaus hatte auch Opa Haydns Mark Twain Buch gelesen, kaufte Mitschülern als verkappter Tom Sawyer gegen Pfennigbeträge den Trödel ab und erschlich sich den begehrten Platz im Bus zur Rundfahrt durch den Thüringer Wald. Wir organisierten mit Begeisterung die Kolonnen für den Aushub der Gräben entlang der Straßenzüge im Dorf, das Netzwerk erster Wasserleitungen. Das war Klausis erster Zugang zum Mediengeschäft. Ein Artikel im Zentralorgan der jungen Pioniere und 10 Abo-Werbungen, die als Selbstverpflichtung vom Arbeitseinsatz freistellten. Der Schneider Panizzik fand damals eine andere Lösung. Er hatte Sorge um seine nur Nadel und Faden gewohnten Finger und kümmerte sich lieber um den Nachschub voller Bierkrüge von Baldermann, den Radeberger Bierstuben zwei Häuser weiter, als selbsternannter Zeremonienmeister der freiwilligen Aufbauschicht. Sonntagvormittags die Botschaften von Onkel Tobias vom Rias bei Opa Haydn im Radio, nachmittags am einzigen Schwarz-Weiß-Fernseher des Ortes im Clubraum der Zinkweißhütte die patriotischen Botschaften sowjetischer Jugendfilme. In einem Winter wie diesem lauern 5 Jungen und 2 Mädchen hinter der Gartenmauer bei Oma Lehmann. Endlich meldet der Ausguck, die Luft ist rein. Oma Lehmann zieht mit dem Schlitten zum Konsum. 7 Kinder mit blauen Halstüchern stürzen auf ihren Hof. Eine Stunde später ist der vormittags angelieferte Berg Braunkohle durch das Kellerfenster geschaufelt. Mit dem letzten Stück malt Klausi 5 Buchstaben an die Mauer, Timur. Und dann wartet die Bande im Versteck auf die Rückkehr von Oma Lehmann. Die kriegt fast einen Herzschlag, als sie den leeren Hof betritt. 7 Kinder mit glühenden Wangen schultern ihre Schaufeln und schleichen von dannen. Im Abfall der Holzbauwerke, sorgfältig für Küchenherd und Kachelofen das Jahr über auf dem Holzhackplatz gestapelt, findet Klausi in einem Sommer ein Stück, das sich mit Hilfe eines Schnitzmessers bald in die Form eines Gewehres verwandelt. Zwischen Bohnen und Tomatenranken wird mal Old Shatterhand, mal Rotgardist gespielt, bis sich im zweiten Stock ein Fenster öffnet. »Ihr Lausejungen! Haben euch eure Eltern nichts Besseres beigebracht?« Die sonst so stille Nachbarin, die sich an Hausfesten nie beteiligt, an der sich im Treppenflur die anderen Bewohner scheu vorbeidrücken, sie schreit sich jetzt die Lunge aus dem Leib. »Die Hand soll euch verdorren, wenn ihr noch mal ein Gewehr anfasst!« »Aber es ist doch nur ein Stück Holz«, denkt der kleine Junge und beschwert sich abends bei Vatern. Die Zellern soll sich bei ihren Kommunistenfreunden beschweren. Die laufen doch schon wieder mit der Knarre rum, bekommt der Junge zu hören. Aber sie war doch im Lager, beschwichtigt Mutter. Im Lager? Aus Siegfried Körners Bernsdorf-Chronik. Den Räumungsbefehl Für die Bernsdorfer Einwohner gaben am 19. April 1945 der Ortsgruppenleiter der NSDAP Otto Hoffmann und die Ortspolizeibehörde. Die Alarmierung erfolgte um 19.30 Uhr durch die Sirene. Der Abmarsch erfolgte gegen 22 Uhr. Als Evakuierungsort waren Radeburg und Diepoldiswalde vorgegeben. Die Mehrzahl der Bernsdorfer Einwohner, die der faschistischen Propaganda Bolschewismus bedeutet Tod vertrauten, floh in Richtung Dresden-Kamenz und in die umliegenden Wälder. Meine Mutter, meine Schwester und ich im Kinderwagen waren dabei. Einige Monate später gehen alle Klassen der Karl-Liebknecht-Schule geschlossen zu einer Nachmittagsvorstellung ins Dorfkino. Danach kann Klausi nächtelang nicht schlafen. Die Eltern beschweren sich beim Schulleiter. Eine Zumutung für die Kinder. Der kleine Junge hat Berge von Leichen zu sehen bekommen, Verbrennungsöfen, ausgemergelte Überlebende des Konzentrationslagers von Auschwitz. Zu Hause wird darüber nicht gesprochen. Aber Klausi sieht nun die Zeilern mit anderen Augen. Und irgendwann hat er ihr heimlich einen Schuhkarton mit Tomaten und Bohnen vor die Tür gestellt. Wenig später fehlt eines Montagmorgens der Schulleiter beim Fahnenappell. »Seid bereit, immer bereit«, grüßen die Schüler. Nur wenige tragen keine blauen Halstücher. Dann geht das Gerücht um. Der ist weggemacht nach dem Westen. Es wird schick, keine blauen Halstücher mehr zu tragen. Bald gibt es zwei Gruppen in der Dorfjugend. Die eine, die weiter zum Konfirmandenunterricht geht, die andere, die sich auf die Jugendweihe vorbereitet. Im Winter tragen beide Gruppen heftige Schneeballschlachten aus. Der Widerborst wird schließlich in den Schulunterricht getragen. Künans weigert sich eines Tages, ein Gedicht von Heinrich Heine vorzutragen, das er gottlos nennt. Es gibt Tränen und einen Kinderaufstand. Eine Delegation rennt aus dem Schulgebäude. Es soll Beschwerde geführt werden beim Dorfpastor. Klausi ist dabei. Künans ist sein Freund. Und seit geraumer Zeit gehört er auch zu den Konfirmanden. Der Pastor macht nicht auf. Durchs Fenster informieren ihn die aufgeregten Jungen und Mädchen über den Gottesfrevel. Der Geistliche wird blass und schließt das Fenster. Am nächsten Sonntagmorgen ist die Kanzel leer. Am Nachmittag weiß es jeder im Dorf. Der Pastor ist weggemacht. Eines Tages sind die wilden Tiere im Dorf. Ein Löwe, ein Elefant, ein Dromedar. Im Lunapark wächst das Viermastzelt des Zirkus Mock. Und Klausi schwänzt den Unterricht. Mit einer vom Vater geklauten alten Hose schmeichelt er sich bei den Stalljungen ein und darf die Tiere füttern. Die Meldung über das tagelange Schwänzen bei den Eltern durch den Klassenlehrer verhindert den Aufbruch in die große, weite Welt. Der erfolgt zwei Jahre später, als die Familie dem Vater folgend wegmacht nach Bremen. Klausi kannte die Hafenstadt von alten Postkarten. Lieber wäre er nach Hamburg weggemacht, dem Tor zur Welt. Aber so lernte er in späteren Jahren von den Bremern, die Hamburger haben bloß das Tor im Wappen. Wir haben den Schlüssel dazu. Es brauchte seine Zeit, bis der große Klaus den Sinnbegriff in Stein gehauen über dem Eingang des Bremer Schütting. Buten und Binnen, Wagen und Winnen. Das Verständnis von Krämern mit einem Hang zum finanziellen Risiko und Erwartung, dabei schon einen Reibach zu machen. Egal, wie weit entfernt von der Heimat, egal auch, ob per Brieftaube oder Satellit. Deutsche Bundeswehr ist Krämer.